Zungenspitzer, der Podcast mit Tilman Lucke.
Herzlich willkommen zum Zungenspitzer-Podcast rund um Kabarett und Comedy. Nach einer längeren Pause gibt es diesen Podcast jetzt wieder jeden Mittwoch neu. 15 Minuten witzig, persönlich und kompakt. Ich bin Tilman Lucke und freue mich auf den Kollegen, mit dem ich mich heute in Folge 41 unterhalten darf, nämlich Olaf Michael Ostertag. Hallo, Olaf.
Hallo. Vielen herzlichen Dank auch für den Michael. Der ist ja relativ wichtig in meinem Namen, weil als ich früher noch Olaf Ostertag hieß, da hatte ich an meiner Tür ein OO und das haben die Leute meistens mit Doppel-Null verwechselt, also der Toilette. Deswegen habe ich gesagt, da muss ich jetzt unbedingt was dran tun. Und deswegen habe ich den Michael dazu genommen. Seither bin ich das waschkräftigste Waschmittel unter Deutschlands Kabarettisten. Homo.
Ja, es ist interessant, warum manche Leute ihren Mittelinitial irgendwie wählen. Ich meine, der Name, den hast du dir ja nicht ausgedacht, der wurde dir gegeben, aber man verwendet ihn ja normalerweise nicht. Ich habe ja früher mal im Berliner Brettl Kabarett gemacht bei Michael Hansen, den du ja auch noch kennst. Der ist 2011 verstorben und der hatte immer einen Doppelgänger bzw. einen Namensvetter, Michael Hansen, ein Schlagersänger aus Ostdeutschland, sodass man die deutlich verwechseln konnte. Und dann hieß er plötzlich, hat er gesagt, so ab heute heiße ich Michael W. Hansen. Und es hatte nichts aber mit weiteren Namen von ihm zu tun, sondern er hatte einfach gesagt, West, ja, Michael West Hansen, damit er erkennbar ist. Und wir vom Ensemble, wenn man sich dann verbeugt am Schluss, muss man ja die Namen gegenseitig sagen. Wir mussten dann immer sagen, und Michael W. Hansen. Und das fanden wir immer recht lächerlich, mussten uns aber dann beugen.
Musste dann der andere auch Michael O. Hansen heißen?
Nee, das war irgendwie...
Ich war auch mal Mitglied einer BVV, also Bezirksverordnetenversammlung, für die, die nicht in Berlin Politik beobachten, einer Fraktion, und die war im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. In dieser Fraktion hatte jedes Mitglied der Fraktion eigentlich ein Postfach, aber in der Mail, wo wir darüber informiert wurden, hieß es, wir hätten jeder ein Ostfach. Und nachdem ich Wessi bin von Geburt, habe ich gesagt, ich hätte dann aber bitte gerne ein Westfach. Ja, so war dann also der Quoten-Wessi-Witz war etabliert und ab da hat sich dann keiner großartig mehr drüber aufgeregt.
Ja, oder diese Namen, also in Amerika ist das ja noch viel mehr verbreitet mit so entweder mittleren Namen oder Mittelinitialen bis hin zu US-Präsidenten, also George Bush Senior, George Bush Junior, wobei der George Bush Senior ja auch seinerseits ein Junior war, also George W., der spätere, der zweite, der war ja dann eigentlich der dritte und man kommt da selber ein bisschen durcheinander.
Middle Name ist ganz wichtig, aber das ist auch deswegen wichtig, jetzt war ja gerade die Oscar-Verleihung, habe ich erfahren im Hintergrund, dass man in der Gewerkschaft, in der amerikanischen Schauspielergewerkschaft, nur Mitglied werden kann mit einem aktiven Künstlernamen, den es nicht schon einmal gibt. Und dieses Problem hatte in den 80er Jahren Patrick Stewart, als er Captain Picard gespielt hat, dass es schon einen Patrick Stewart gab. Und er musste sich dann einen Mittelnamen für sich dazu erfinden, eine Weile lang, damit er überhaupt in den USA als Schauspieler arbeiten durfte. Sonst darf man nur, wenn man in der Gewerkschaft ist, in den meisten Fällen und insbesondere, wenn es für das Fernsehen ist. Und das heißt, er hat also unter einem Quasi-Pseudonym das erste Jahr gedreht, bis er dann den schon existierenden Patrick Stewart überzeugt hatte, dass er ihm quasi seinen eigenen Namen abkauft und dass er jetzt Patrick Stewart ist und der andere muss sich einen Doppelnamen suchen.
Gut, aber dann wir wollen uns ja nicht mit Namen aufhalten, sondern mit dir als Künstler und du kommst ja eigentlich von der Schauspielerei.
Richtig. Ich habe ursprünglich mal Schauspieler gelernt in der Schauspielschule Charlottenburg unter Valentin Platariano, ein ganz grandioser Schauspiellehrer. Ganz viele Menschen sind hier in Berlin von ihm ausgebildet worden und alle, die ihn kennengelernt haben, die können heute noch alle möglichen seiner Manierismen sagen oder wenn er eine Regieanweisung gibt wie Pack 1000%, dann wusste man muss einfach mehr aufdrehen und auch seine Marotte, dass man hauptsächlich eigentlich nach Optik besetzt und zwar Männer und Frauen. Er hatte mal einen Kollegen mir an die Seite gestellt, wo er gesagt hat, er ist so schön, wie der junge Jean Marais. Und auf diese Art und Weise hat man sehr kulinarisches Theater machen gelernt. Es ist auf jeden Fall etwas, was das Publikum dann auch gerne sieht, weil die Leute so typbesetzt sind.
Aber immerhin, du bist ja dann anscheinend auch immer ganz gut
besetzt. Hab's überlebt.
Nein, also das wollte ich gar nicht sagen. Aber du bist ja selber auch durch viele Rollen gewandert. Und da kommen wir gleich zu unserer ersten Rubrik.
Prokrastinationstipp.
Hier frage ich immer, wo man dich demnächst sehen kann auf der Bühne. Und du bist, ja, du bist der Jedermann.
Ich bin der Jedermann, jetzt dann schon zum dritten Mal in Rüdersdorf, in der Schachtofenbatterie. Das ist da im Open-Air-Bereich, im Kulturgarten, den es dort gibt. Und das ist eine wahnsinnig beeindruckende Kulisse. Diese Schachtofenbatterie ist jetzt immerhin schon 150 Jahre alt. Gigantische Öfen auch draußen. Es ist ja die Eröffnung der Open-Air-Saison. Und wenn dann also Gott Vater den Tod ruft und sagt, er möge ihm jetzt den Jedermann holen, das vor dieser Kulisse ist wirklich eine sehr, sehr beeindruckende Aufführung. Mhm. Ich bin sehr froh und stolz, dass ich diese Rolle jetzt ergattert habe. Das hat man gerne mal im Lebenslauf. Ist der Jedermann im Jedermann.
Ja, und für die Jüngeren, also Berlin war tatsächlich mal eine Industriestadt. Das kann man heute gar nicht mehr so glauben. Und dann hast du noch eine auch sehr interessante Rolle, nämlich die Olsenbande. Also nicht die ganze Bande, aber
den Kjeld in der Olsenbande. Da darf ich jetzt einspringen in eine schon existierende Produktion. Die Olsenbande dreht durch, wird gespielt im Hauptmannsclub in Köpenick. Dort kann man diese Produktion schon seit einigen Jahren sehen und sie brauchten einen neuen Kjeld. Und das ist jetzt in der Tat die erste Großvaterrolle, die ich spiele. Und unglückseligerweise, ich bin ja wieder so ein Quotenwessi, bin ich jetzt nicht der die Olsenbande in- und auswendig kennt. Auf dem Titelblatt steht noch nach 11 Olsenbanden-Filmen von Erik Balling. Das heißt, es ist quasi Olsenbanden Best of und alle Leute im Publikum werden ganz exakt genau wissen, wie die aussehen und was sie für besondere Arten haben zu reden, sich zu bewegen und so weiter. Ich muss das jetzt erst noch lernen. Also ich sehe mir jetzt ganz viele Olsenbanden-Filme an und dann wird das schon.
Da muss man echt aufpassen, weil das Publikum ja durchaus, wenn sie so Hardcore-Fans von so einer tollen Filmreihe sind, vielleicht auch nicht gerade tolerant sind gegenüber Abweichungen.
Ich finde das ja auch wirklich interessant, dass das in der DDR so ein Riesenhit wurde, wiewohl es sich um eine dänische Filmserie handelt. Wenn ich an die Zeiten des Eisernen Vorhanges erinnere, war Dänemark eigentlich auf der Westseite und nicht auf der Ostseite, aber dänische Filme in Westdeutschland, ich kann mich nicht erinnern, dass die irgendwie großartig reüssiert hätten.
Alles schon erlebt.
Hier freue ich mich immer über neue Erzählungen, weil ich selber bin ja auch schon ein paar Jahre aufgetreten und habe vieles erlebt. Aber man staunt, was alles möglich ist. Und da interessiert mich natürlich auch bei dir, was du denn schon mal für verrückte oder denkwürdige Erlebnisse hattest.
Ja, man sollte es kaum glauben, aber tatsächlich kann man sich auch mal in einem Ensemble während der laufenden Aufführung in der Pause prügeln. Und das hätte ich jetzt auch nicht geglaubt, dass das mal irgendwann in meiner Biografie auftaucht. Das ist auch glücklicherweise schon sehr lange her und hat sich jetzt nicht wiederholt. Aber manchmal sind männliche Kollegen der Auffassung, dass wenn sie auf der Bühne einen Fehler machen, dass sie mit Fug und Recht diesen Fehler anderen Leuten, Kollegen, anlasten sollten, damit sie besser dastehen. Und da hatte ich einen Kollegen mit einer Kollegin auf der Bühne vor der Pause, wo er sie um einige ihrer Textsätze gebracht hat und anschließend in der Pause mit ihr dann noch darüber geredet hat, dass das ja ihre Schuld war, weil sie sei gesprungen, was nicht wahr war. Und dann bin ich da dazwischen gegangen und gesagt, nein, das war ganz anders und ich habe es mir genau gemerkt und ich kann es dir nochmal sagen. Und dann hat er sich weggedreht und wollte wortlos gehen. Ich bin ihm hinterher und habe gesagt, nein, so einfach gehst du mir da jetzt nicht weg. Ich möchte es dir nochmal genau erklären, dass es dein Fehler war und warum es dein Fehler war. Und da hat er mich dann mit beiden Händen gepackt und gegen den nächsten Heizkörper geschleudert. Wir wurden dann tatsächlich von den anderen Mitgliedern des Ensembles getrennt und hatten unmittelbar nach der Pause dann gemeinsam einen Dialog zu spielen, der eingeleitet wurde von einem dritten Kollegen, der dann extemporiert hat und hat gesagt, ich kann Sie jetzt hier auf dieser Bühne gemeinsam miteinander alleine lassen, ja. Und doch, wir haben die Szene ganz diszipliniert zu Ende gespielt und sind bis heute jeweils der Auffassung, dass der andere Unrecht hat. Also auch 30 Jahre danach kann man sowas noch mit sich rumtragen und einander nicht verzeihen und vergeben an der Stelle. Aber das ist wirklich außergewöhnlich, glücklicherweise außergewöhnlich. Was nicht so außergewöhnlich ist, ist, dass männliche Kollegen immer den Fehler bei anderen suchen. Und da habe ich einen anderen erlebt, der einen längeren Monolog hatte, der noch 3 Absätze gegangen wäre. An diese 3 Absätze konnte er sich nicht erinnern. Und dann hat er übers Publikum hinweg intensiv den Techniker angeguckt und so laut, dass es alle hören konnten, gesagt, an dieser Stelle hätte jetzt eigentlich ein Telefon klingeln müssen. Und dieser Techniker hat sich dann sehr an dem Kollegen gerecht und hat dann immer irgendwas falsch gemacht, zu früh geklingelt, zu spät geklingelt, irgendwie Licht an, Licht aus. Und das hatte ja, glaube ich, schon der Kollege Severin Gröbner als Empfehlung gegeben. Stellt euch gut mit den Technikern, denn sie können euch das Leben zur Hölle machen.
Ja, aber es ist halt so ein bisschen unprofessionell, wenn man jetzt quasi auf der Bühne, wenn irgendwas schief geht, das kann ja immer passieren, und dann ist man aber der Auffassung, man muss jetzt fürs Protokoll, also für alle vor Zeugen festhalten, wer da jetzt schuld ist, statt dass man einfach mit daran arbeitet, den Fehler erstens mal klein zu halten. Denn erfahrungsgemäß merkt den ja ein Großteil des Publikums gar nicht. Oder zweitens eben möglichst unkompliziert wieder dahin, also zu sagen, was wurde übersprungen, welche Infos müssen vielleicht noch gesagt werden, und dann machen wir wieder an der Stelle weiter, wo es dann einfach wieder durchgeht. Ja?
Und das Wichtigste ist, dass das Publikum an dieser Stelle immer genau merkt, wie die Stimmung im Ensemble ist. Wenn es sich um ein kooperatives Ensemble handelt, dann kann das auch sehr witzig werden mit solchen, wie du wolltest doch gerade sagen, nicht stimmt, das habe ich doch geahnt, dass du das sagen wolltest. Und wenn hingegen das Ensemble aufeinander einhakt, dann weiß man, hier ist was faul, und das teilt sich dem Publikum immer mit. So sensibel ist das Publikum in jedem Fall.
Die meisten Ensembles, ich spiele ja auch Amateurtheater, wir kennen uns schon seit 20 Jahren, da ist man dann schon auf so einer Ebene, dass da klar ist, dass da niemand auf der Bühne blamiert werden muss oder dass man eben ja, die Fehler klein hält.
Deine letzte Premiere.
Ja, lieber Olaf, das wäre es schon gewesen, wenn wir nicht noch auflösen müssten, warum genau ich heute mit dir spreche, weil nämlich demnächst unser erster gemeinsamer Auftritt miteinander ansteht. Wir haben nämlich eine neue Spielstätte, und zwar in Berlin-Hellersdorf. Das klingt jetzt erstmal für Berliner wie Berlin-Warschau, aber es ist tatsächlich gar nicht so weit weg. Die Grüne Bühne in Berlin-Hellersdorf in der Luckenwalder Straße. Da freue ich mich persönlich. Wir haben ja vorhin schon über Namen gesprochen.
Passt einfach am besten zu Thielmann Lucke, und ich finde es auch ganz toll, dass du deine Reihe frisch gepresst genau dort präsentierst, weil dieses Theater, man würde es nicht glauben, wenn man nicht dort ist. Dieses Theater befindet sich in der Nähe einer Straßenkreuzung. Es ist die ärmste Straßenkreuzung von Marzahn-Hellersdorf. Das Theater selber ist allerdings ausgestattet mit Goldbrokat und mit schweren roten Vorhängen und mit Tapeten und Kandelabern und einer Toilettenanlage. Das ist, glaube ich, die zweitberühmteste in ganz Berlin, mit Gold und Silber und Marmor. Alles, was du willst. Und das exakt in diesem Umfeld. Und das ist besonders schön, dass auch wirklich die Leute sich das dort selbst gewünscht haben. Die Wohnungsgenossenschaft Grüne Mitte EG. Die hat tatsächlich genossenschaftliche Versammlungen einmal im Jahr, und da gab es mal die Diskussion darüber, wir haben einen Überschuss, wie verteilen wir den? Schütten wir den jetzt aus an die Genossen oder wie investieren wir den? Und tatsächlich hat die Mehrheit dafür gestimmt, wir bauen uns davon ein Theater, und da soll es dann an nichts fehlen. Und das ist ein Theater vom Feinsten. Es ist so toll ausgestattet. Da passt du wunderbar drauf, und da passt dein Programm wunderbar drauf, und ich freue mich sehr.
Ja, und also es handelt sich um Frisch gepresst, das habe ich ja früher in der Distel gespielt, und das wird jetzt zum allerersten Mal, also dieser satirische Monatsrückblick wird jetzt zum allerersten Mal am 7. April um 15 Uhr in dieser grünen Bühne laufen. Mein erster Gast bist du. Es ist auf jeden Fall eine Reise wert, sagen wir mal so. Ein schönes neues Projekt, und man freut sich immer, wenn Theater neu aufmachen in dieser doch gar nicht so leichten Zeit.
Es ist ein mutiger Schritt, dieses Theater jetzt zu eröffnen. Es ist allerdings eigentlich schon 4 Jahre eingemottet im Dornröschenschlaf gewesen, weil es war schlüsselfertig, gerade zu Beginn der Pandemie, und dann konnte es nicht eröffnet werden. Und es ist allein, das hat schon einen besonderen Zauber, wenn man weiß, jetzt seit dem 1. Dezember küsst man da quasi das Dornröschen-Schloss wach. Und ich freue mich sehr, wenn das eine erfolgreiche Reihe wird, die dann auch weitergeht mit deinen tollen vielen Gästen, wie du sie ja auch im Podcast hast, weil du bist ja wirklich in der Lage, alle Kolleginnen und Kollegen aus allen Regionen Deutschlands oder Österreichs, der Schweiz zusammenzuholen, hier vors Mikro und dann vielleicht auch auf die grüne Bühne.
Ja, vielen Dank für das schöne Lob, und ich danke dir für das Gespräch, und wir sehen uns am 7. April um 15 Uhr in der grünen Bühne. Vielen Dank, Olaf Michael Ostertag.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut.
Das war Folge 41 des Zungenspitzer-Podcasts rund um Kabarett und Comedy. Mein Name ist Thielmann Lucke. Seit heute gibt es dieses Hörerzeugnis wieder jede Woche zu hören. Witzig, persönlich und kompakt. Und immer mittwochs. Deshalb lohnt es sich natürlich, ein Abo abzuschließen. Das geht unter www.zungenspitzer.de/podcast oder überall, wo es gute Podcasts gibt. Frisch gepresst am 7. April in der Grünen Bühne in Berlin packe ich in die Shownotes ebenso wie die anderen Infos aus dieser Folge. In der nächsten Folge ist mein Gast Erik Franzke von der Gruppe Störfall. Auch er ist aus aktuellem Anlass bei mir, denn Störfall, ein wirklich sehenswertes Ensemble aus Hannover, spielt sein Programm Durch uns die Sintflut am 13. April beim Zungenspitzer Festival in Waldbach. Auch am 12. und 14. April, also von Freitag bis Sonntag, gibt es ein vielfältiges Programm zu sehen, deshalb auch dafür eine große Empfehlung. Tickets gibt es unter www.zungenspitzer.de/karten. Eine Freikarte möchte ich hier verlosen, dazu muss man nur bis einen Tag vor dem Festival eine E-Mail an podcast@zungenspitzer.de schreiben und auf Losglück hoffen. Die E-Mail muss übrigens nicht leer sein, ich freue mich auch immer über Wortmeldungen, Kritik und sonstiges Feedback. Bis bald!